Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm die Deutsche Bahn, die nun gehörig unter Druck gesetzt wird von Volker Wissing. Es müsse dringend ein Sanierungskonzept her, fordert der Verkehrsminister auch über das marode Schienennetz hinaus. Wobei für verspätete Züge und Zugausfälle war in den letzten Jahren ja auch er verantwortlich.
Abnicken, zustimmen, den Lumberladen so weiterlaufen lassen, nicht mit uns.
Klaus Weselski, Sie haben ihn erkannt, der Chef der Lokführergewerkschaft, geht in den Ruhestand nach 16 Jahren, auch dazu gleich mehr in dieser Sendung. Beginnen wollen wir aber mit der Dieselaffäre, die ja nun schon seit 9 Jahren juristisch aufgearbeitet wird. In den USA, aber auch hierzulande. Etliche Urteile gab es schon, Bußgelder auch gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler, der am Ende dann ja aber doch mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung davonkam. Die zentrale Schlüsselfigur, Martin Winterkorn, der damals an der Spitze des VW-Konzerns stand, musste sich bislang aber noch nicht vor Gericht verantworten, hat lediglich einmal als Zeuge ausgesagt. Ab heute wird Winterkorn auf der Anklagebank sitzen, am Landgericht Braunschweig. Ein Prozess, der immer wieder krankheitsbedingt verschoben wurde. Bastian Brandau, heute war Winterkorn aber da, oder?
Heute ist er hier erschienen, etwa eine halbe Stunde vor Prozessbeginn. Gegen 10:30 hat er sich den Fotografen und Kameraleuten hier gestellt und auch ein bisschen was erzählt auf kurze Fragen, dass es ihm heute ganz gut gehe. Und wenn er auf die vielen schönen Autos schaue, die er herumfahren sehe, dann schaue er gern auf sein Lebenswerk zurück. Das war tatsächlich eine Frage, die ihm heute Morgen gestellt wurde. Und sein Auftritt, ja, man muss sagen, Winterkorn geht unrund, er humpelt, könnte man sagen. Vielleicht noch etwas mehr als im Februar, als er diese Zeugenaussage geleistet hatte in einem Zivilprozess. Er wirkt blass. Genau, das Verfahren war ja verschoben worden, abgetrennt. Heute ging es nun los, 3 Jahre nachdem er eigentlich hätte angeklagt werden sollen, gemeinsam mit 4 anderen Managern des VW-Konzerns. Und der Auftritt heute, als er sich dann hingesetzt hatte, auch das geht in seinem Alter, erst 77, in seinem Zustand nicht ganz leicht, hat er routiniert die Anklage mitgelesen und sich dann auch die Finger so angeleckt. Also man hat gesehen, da hat jemand viele Akten studiert in seinem Leben. Und als es dann zur Mittagspause ging und die Frage stellte sich, ob man die Anklage jetzt noch den zweiten Anklagepunkt verlesen solle, hat er gesagt, er sei zumindest noch aufnahmefähig hier in diesem Prozess, der im größten Saal des Landgerichts Braunschweig stattfindet, vor allerdings wenigen Zuschauern, muss man sagen. Also das Interesse, das Öffentliche hat danach gelassen. Aber es waren viele Presseleute da und es gab auch einige Demonstrierende in grünen Warnwesten vor der Tür, die vor allem auf die Umweltfolgen des Verhaltens der VW-Manager hingewiesen haben.
Genau, es gibt ja schon einige, die sehnsüchtig darauf warten, dass die Rolle der VW-Konzernspitze in diesem Skandal auch juristisch untersucht wird. Andererseits, wie gesagt, ja, gab es ja schon etliche Verfahren im Laufe der letzten 9 Jahre. Was will man in diesem Prozess genau herausfinden und was wird ihm vorgeworfen?
Ja, wer wusste was wann, das ist so ein bisschen die Frage, um die es auch hier gehen wird. Im Moment ist es aber eher so, dass natürlich die Angeklagten darauf hinweisen, dass sie sehr spät nur davon erfahren hätten oder nie. Das wird das Gericht hier versuchen herauszufinden. Winterkorn, wie gesagt, die Anklage war ja gemeinsam mit 4 anderen Managern, die deutlich dichter dran waren. Das kann man sicherlich auch sagen nach all dem, was bekannt ist, denen zum Beispiel auch deutlich höhere Schadenssummen vorgeworfen werden in diesem Verfahren. Aber Winterkorn war eben verantwortlich als Konzernchef und er galt eben auch als Control-Freak innerhalb des Konzerns, der sozusagen jede Schraube, jedes Detail kenne. Und wenn da etwas nicht läuft, dann klemme er sich selbst dahinter, auch am Wochenende und so weiter. Diese Geschichten haben wir alle hier gehört. Und was die Anklageschrift jetzt tatsächlich sagt, er soll spätestens ab Mai 2014, also das ist dann gut ein Jahr, bevor der Dieselskandal sozusagen wirklich öffentlich wurde, im September oder August, September 2015 war das, aber schon im Mai 2014 soll Winterkorn vom Einbau der Abschaltsoftware Kenntnis erhalten haben. Da gab es entsprechende Berichte, Untersuchungen von Nichtregierungsunternehmen. Suchungen. Ja, wir haben hier nochmal einen Ritt durch die Unternehmensgeschichte unternommen, als VW eben da in den US-Markt wollte und erkannte, wir schaffen die Grenzwerte dort nicht. Dann kam die Idee mit diesem Abschalt, mit der Abschaltautomatik. Ja, und das Ganze rechtlich gesehen geht es hier um Betrugsvorwürfe gegen Martin Winterkorn und eben auch die anderen Manager, weil sie eben Autos in Umlauf gebracht haben sollen, die nicht zugelassen worden wären, wenn sie denn richtig geprüft worden wären. Und dadurch hätten diese Autos weniger Wert gehabt. Das wird ihnen eben vorgeworfen, mit dem Ziel eben ihre Stellung, ihr Gehalt im Konzern zu behalten und auch die Boni zu kassieren. Daraus konstruiert sich dann hier der Betrugsvorwurf und wie es folgt. Vor allem geht es auch um Marktmanipulation, weil Winterkorn und andere die Kapitalanleger zu spät informiert haben sollen und auch um eine Falschaussage vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, die Winterkorn geleistet haben.
Und morgen geht der Prozess weiter. So viel zur vergangenen VW-Krise. Kommen wir mal zur aktuellen Krise, zu den drastischen Sparplänen, die gestern bekannt wurden. Gibt es darauf Reaktionen auch aus dem Land?
Das ist so ein bisschen das Begleitkonzert, ein Zusammenspiel, das hier ja auch heute stattfindet. Die Landesregierung hat sich sofort gemeldet. Stefan Weil hat gesagt, er stehe hinter diesen Maßnahmen, aber er geht eben davon aus, und das ist das Thema eigentlich in Niedersachsen, dass alle Standorte hier erhalten bleiben. Die anderen Parteien äußern sich so ein bisschen mit Einschlag. Die Grünen weisen darauf hin, dass es um eine nachhaltige Entwicklung gehen muss. Die CDU stellt so ein bisschen das Verbrenner aus 2035 in Frage. Aber es ist ein Schock, das kann man, denke ich, sagen, denn diese Zusage, dass niemand entlassen wird, dort betriebsbedingt, die galt eben seit fast 30 Jahren. Jetzt will VW sie kündigen und man will da verhandeln. Morgen gibt es eine Betriebsversammlung. Das wird auch Thema weiterhin sein, auch hier im Landtag, und ist eben so ein Nebenthema auch hier in diesem Prozess, der morgen weitergeht. Dann wird sich Martin Winterkorn übrigens hier vor Gericht äußern.
Und Sie werden das alles weiter für uns beobachten. Bastian Brandau war das. Vielen Dank. Und wir kommen zu einem anderen Konzern, der in einer ganz schönen Schieflage ist, hochverschuldet und defizitär, die Deutsche Bahn. Sowohl im Nah- und im Fernverkehr hat der bundeseigene Konzern zuletzt rote Zahlen geschrieben. Die Frachttochter DB Cargo ist seit Jahren defizitär. Das macht offenbar auch Verkehrsminister Volker Wissing Sorgen, der heute dem Bahnvorstand öffentlich Druck gemacht hat und ein durchgreifendes Sanierungskonzept verlangt über das Schienennetz hinaus. Und das, obwohl im Aufsichtsrat der staatseigenen Bahn ja bereits mehrere Staatssekretäre aus seinem Haus sitzen. Über diesen doch etwas ungewöhnlichen Schritt Torben Ostermann.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing scheint mit seiner Geduld am Ende zu sein. Der FDP-Politiker will sich nicht mehr darauf verlassen, dass der Bahnvorstand in Eigenverantwortung die Sanierung des Unternehmens anpackt. Nun hat Wissing seine Erwartungen der Öffentlichkeit mitgeteilt.
Es muss ein ehrgeiziger, ein engmaschiger Zeitplan sein, aber es muss eben auch eine engmaschige Kontrolle geben.
Ehrgeizig und engmaschig, so Wissing. Alle 3 Monate muss der Bahnvorstand künftig Rechenschaft ablegen. Was wurde erreicht, was noch nicht und wer ist verantwortlich? Der Minister dürfte wenig Vertrauen haben, dass die Bahn von sich aus die selbstgegebenen Sanierungsziele erreicht. Jetzt muss die Bahn liefern, so Wissing wörtlich. Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Kälte sollen künftig kein Grund mehr dafür sein, dass Züge nicht fahren. Außerdem könnten niedrigere Ticketpreise bei schlecht genutzten ICE-Verbindungen dafür sorgen, dass sich Fahrgäste besser verteilen. Dafür und vor allem für die Sanierung der Strecken hat der Bund viele Milliarden zusätzlich in den Haushalt eingestellt und damit seine Hausaufgaben erledigt, meint Wissing.
Meine Forderungen sind glasklar. Die kennt der Bahnvorstand. Und ich bin zuversichtlich, dass man dort auch die notwendigen Anstrengungen unternehmen wird, um das umzusetzen, was wir einfordern.
Die Menschen hätten ein Recht darauf, dass die Bahn zuverlässig fahre. Von den Ideen einiger Oppositionspolitiker, bestimmte Strecken nicht mehr zu bedienen, um damit mehr Kapazitäten für andere, im Zweifel wichtigere, zu haben, hält Wissing nichts.
Herr Merz hatte mal den Vorschlag gemacht, es sollen einfach weniger Züge fahren und die dann pünktlich. Das kann nicht der Anspruch sein einer Gesellschaft wie der unsrigen.
Der Verkehrspolitiker Matthias Gastel von den Grünen reagiert skeptisch auf die Äußerungen Wissings. Dessen Forderungen seien eine Kombination aus Selbstverständlichkeiten, Populismus, Widersprüchen und schwammigen Formulierungen. Umweltverbände fordern, dass sich Deutschland mehr an der Schweiz orientiere. Dort bekommt die Bahn über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus feste finanzielle Zusagen.
Gelitten hat die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn in den letzten Jahren, allerdings auch unter den zahlreichen Arbeitskämpfen. Zuletzt ging es um die 35-Stunden-Woche für Lokführer, die vor allem GDL-Chef Klaus Weselski vehement forderte. Und das war nicht das einzige Mal in den vergangenen 16 Jahren, dass er das Bahnmanagement zur Verzweiflung trieb. Heute wird in Dresden bei der GDL-Generalversammlung sein Nachfolger gewählt. Aber Klaus Weselski wird als einer der bekanntesten Gewerkschafter in Erinnerung bleiben, auch durch seinen rauen Ton und seine markigen Sprüche. Sebastian Engelbrecht.
16 Jahre lang war Klaus Weselski Vorsitzender der Gewerkschaft der Lokführer. Ohne Zweifel hat er auf diesem Posten Maßstäbe gesetzt. Aus Tarifverhandlungen ist er fast immer als Sieger hervorgegangen. Er verhandelte geschickt und knickte nicht ein, auch wenn ganz Deutschland über Monate über die Lokführerstreiks klagte.
Wir kompensieren nicht bei den Personalkosten, damit die Vorstände Boni einsacken können. Das fällt aus. Es wird also einen Tarifabschluss geben, der höher ist als 1,5%. Das haben die Eisenbahner verdient.
Mit solchen Aussagen vermochte der Gewerkschaftsboss zumindest viele Angestellte und Beamte unter den Bahnfahrern dann doch noch auf seine Seite zu ziehen. Klaus Weselski wirkte unbestechlich, geradeaus und frei von Angst. Er passte sich nichts und niemandem an, außer dem Willen seiner Eisenbahner. Den erfolglosen Bahnvorstand führte er öffentlich vor, so oft er konnte.
Abnicken, zustimmen, den Lumberladen so weiterlaufen lassen, nicht mit uns.
Weselski nahm den Mund voll und machte dabei auch noch einen glaubwürdigen Eindruck. Vielleicht kommt das auch daher, dass er eben nicht von der Gewerkschaft auf die Unternehmerseite wechselte, wie sein Gegenüber, Bahnvorstandsmitglied Martin Seiler. So konnte Weselski dem Seiler die Leviten lesen.
Verhandlungen finden so lange nicht statt, bis die andere Seite bereit ist, darüber zu verhandeln, über diese Kernelemente. Und wenn er das nicht lernt, so, obwohl die Lernkurve nahe Null ist, dann wird ihm das beigebracht werden, und zwar mittels Arbeitskämpfen.
Klaus Weselski, vor 65 Jahren in Dresden geboren, ist der Sohn eines sächsischen Bauernehepaars. 1975 begann er eine Lehre als Dieselmotorenschlosser und wurde Lokführer. Erst seit 2002 war er hauptamtlich bei der GDL beschäftigt. Außer Geschick und Härte zeichnete ihn rhetorische Brillanz aus, bei größter Einfachheit.
Dieser erste Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht, nämlich um die 35-Stunden-Woche.
Die 35-Stunden-Woche für Lokführer und andere Mitarbeiter im Schichtbetrieb gehört zu seinen größten Errungenschaften. Auf zwei anderen Baustellen, auf denen Weselski einiges vorangebracht hat, wird sein designierter Nachfolger Mario Reiß weiterarbeiten müssen. Er wird weiterkämpfen gegen die Folgen des Tarifeinheitsgesetzes, wonach in einem Betrieb immer der Tarifvertrag der Gewerkschaft gilt, die dort die meisten Mitglieder hat. Dagegen bäumt sich die kleine GDL seit Jahren auf, vor Gericht und mit Streiks. Zudem wird der Nachfolger weiter darauf hinwirken, den Einflussbereich der GDL vom Zugpersonal auf andere Bahnberufe auszuweiten, wie es Weselski zum Teil gelungen ist. Hinter den Kulissen, am Verhandlungstisch, sei er in der Lage, sich höflich zu verhalten, sagte Klaus Weselski kürzlich der Süddeutschen Zeitung. Aber auf Streikkundgebungen spreche er Deutsch. Das kann er wie kein anderer.
Unser Management fährt doch gar nicht Eisenbahn. Die lassen sich in großen Autos durch die Gegend kutschieren.
Er schalt die Bahnmanager Nieten in Nadelstreifen, Vollpfosten, prangerte die Arroganz der Macht im Bahntower an und blieb auf Distanz zur Teppichetage. Der Unverwechselbare, der Authentische unter den Gewerkschaftsführern, er wird auf der politischen Bühne fehlen.
Der Arbeitskampf, der Warnstreik, den wir jetzt durchführen, dient allein dem Zweck, dem Arbeitgeber zu signalisieren, mit uns ist nicht gut Kirschen essen. Denn er lehnt die Kernforderung, die Absenkung der Wochenarbeitszeit, er lehnt ab, darüber zu verhandeln.
3 Jahre lang wird er noch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds bleiben, des Dachverbands seiner Gewerkschaft. Seine Arbeitszeit werde sich von September an um 60% reduzieren, rechnet er vor. Endlich hat Klaus Weselski genug Zeit für seine Frau und für die Ferienwohnung im Spreewald.
Zum Abschied von Klaus Weselski war das Sebastian Engelbrecht. Während hierzulande immer wieder gefordert wird, den staatseigenen Bahnkonzern zu zerschlagen, Netz und Betrieb zu trennen, marschiert die britische Regierung nun in die entgegengesetzte Richtung. Noch heute will das Parlament in London in dritter Lesung über ein Gesetz der neuen Verkehrsministerin Louise Hay abstimmen, das vorsieht, den Bahnverkehr, der bislang in Großbritannien in privater Hand ist, zumindest teilweise zu verstaatlichen. Christine Heuer zu den Hintergründen.
Die Fußball-Europameisterschaft hielt viele Überraschungen bereit für britische Fans. Eine davon war, dass im angeblich so effizienten Deutschland Züge auf der Strecke liegen blieben, Stunden zu spät kamen oder die Bahnhöfe erst gar nicht verließen. Dabei hielten viele Briten ihren Zugverkehr bisher für den schlechtesten weit und breit. Mit Gründen. Im ersten Halbjahr 2023 führte die BBC Buch über die Zuverlässigkeit der britischen Eisenbahn. Damals fielen etwa 3% aller Züge aus, 56% fuhren pünktlich ab, 41% kamen mindestens eine Minute später an als geplant. Zu teuer, zu dreckig, zu spät. Kurz vor der Parlamentswahl fiel Louise Hague, damals Schattenverkehrsministerin bei Labour, in die nicht abreißenden Klagen britischer Bahnkunden ein.
Stranded at a station in the middle of the night when their train is cancelled. Crammed into overcrowded and unpleasant trains.
Mitten in der Nacht an einem Bahnhof gestrandet, weil ein Zug ausfällt. In überfüllte Züge gepfercht mit kaputten Toiletten und dreckigen Waggons. Unfähig während der Fahrt zu arbeiten, weil es kein WLAN gibt. Und dann bezahlen die Kunden auch noch Wucherpreise, um dieses gescheiterte System zu stützen, an das wegen seiner Ineffizienz und Zersplitterung jedes Jahr hohe Beträge verschwendet werden.
And they pay through the nose to prop up this failing system with huge amounts wasted every year through inefficiencies and fragmentation.
Nach dem Wahlsieg von Labour wurde Louise Hague Verkehrsministerin. Nun will sie die britische Eisenbahn teilweise wieder verstaatlichen. Konkret, die Verträge der derzeit 28 privaten Bahnunternehmen sollen nicht erneuert werden. Die letzten Verträge laufen im Herbst 2027 aus. In einem zweiten Schritt will die neue Regierung den Staatskonzern Great British Railways gründen. Er soll neben dem Betrieb auch die Aufgaben des nicht gewinnorientierten Unternehmens Network Rail übernehmen, das für die Infrastruktur zuständig ist. Im Frühstücksfernsehen lief die neue Schattenverkehrsministerin Sturm gegen das Gesetz, mit dem Labour diesen Plan fixieren möchte. Helen Whateley von den Tories.
This particular bill today to me is very ideological.
Ich halte dieses Gesetz für ideologisch und es besteht das Risiko, dass es Bahnkunden sogar schaden wird. Die Menschen legen Wert auf faire Preise und die Zuverlässigkeit von Zügen. Es gibt aber keinerlei Hinweis, dass das Gesetz diese Dinge verbessert, sondern es ist ideologisch und es wird den Gewerkschaften mehr Macht verleihen.
There's no evidence it's going to help with those things, but this is ideological and I think it will give more power to the unions.
Tatsächlich begrüßen die Gewerkschaften die teilweise Wiederverstaatlichung der britischen Bahn. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Tories in ihrer Regierungszeit selbst auf die Idee kamen, Great British Railways zu gründen. Auch ihnen ging es darum, das weit verzweigte System zu bündeln und damit effektiver zu machen. Es war ihre Antwort auf sinkende Passagierzahlen und Gewinne während und nach der Pandemie. Allerdings hatten die Konservativen nicht im Sinn, den Zugbetrieb wieder in staatliche Hand zu nehmen. Labour verspricht nun Einsparungen von umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden Euro jährlich. Damit könnte man die britische Eisenbahn wieder deutlich flotter machen, wenn man das Geld denn in die Bahn reinvestieren würde. Und genau das will die neue britische Regierung partout nicht versprechen.
Aus London berichtete Christine Heuer. Grüner Wasserstoff ist die Energie, die uns in eine klimaneutrale Zukunft führen soll. Und klar ist schon heute, dass ein Großteil davon importiert werden muss, auch aus Ländern außerhalb der EU. Mit 12 Staaten hat die Bundesregierung bereits Abkommen geschlossen, auch mit Namibia. In Windhoek treffen sich von heute an 2000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu einer groß angelegten Wasserstoffkonferenz, wo vor allem internationalen Investoren der rote Teppich ausgerollt wird. Stefan Überbach dazu.
Für die Europäische Union reist Energiekommissarin Kadri Simpson an, um die Zusammenarbeit mit dem südwestafrikanischen Land weiter auszubauen. Eine strategische Wasserstoffpartnerschaft zwischen der EU und Namibia wurde schon vor 2 Jahren vereinbart. Auch Belgien ist dabei, vertreten durch Energieministerin Tinne van der Straten. Das Land will mit seinem Gasterminal in Seebrügge bei der Weiterleitung der grünen Energieträger zu den Verbrauchern in Europa eine zentrale Rolle spielen. Außerdem sind belgische Firmen am Unternehmen Cleanergy beteiligt, das in Namibia schon Wasserstoff produziert und Tankstellen aufbaut.
Maybe the doubting Thomases needs to dust their whatever you and walk out and meet us halfway and say, colleagues in government, yes, we didn't believe it, but we are beginning to see things happen.
Vielleicht sollte der ungläubige Thomas umdenken und sagen, ja, ich habe gezweifelt, aber ich sehe jetzt, dass tatsächlich etwas passiert, sagt Obed Kantjose, der namibische Minister für Wirtschaftsplanung. 9 Projekte hat seine Regierung bereits genehmigt, 3 davon sind im Bau. Die mit Abstand größte Fabrik ist in der Nähe der Hafenstadt Lüderitz geplant. Hier sollen auf einer Fläche von 4000 Quadratkilometern Kilometern hunderte Windräder und große Solarparks entstehen, die sauberen Strom für die Herstellung von grünem Wasserstoff liefern. Marco Raffinetti, Chef des federführenden Hyphen-Konzerns.
Die grüne Wasserstoffindustrie wird Namibia verwandeln. Allein das Projekt von Hyphen bringt mehr als 10 Milliarden Dollar an Investitionen ins Land. Das entspricht in etwa der namibischen Wirtschaftsleistung. Während des Baus entstehen 15.000 Arbeitsplätze, 3.000 Arbeitsplätze während des Betriebs. Namibia hat das Potenzial, weltweit führend in der Produktion von grünem Wasserstoff zu werden. Namibia has the potential to become a
global leader in green hydrogen production. Das Großprojekt soll die Wirtschaft in Namibia nachhaltig ankurbeln und weltweit die Energiewende voranbringen. Zwar ist an dem Vorhaben auch das deutsche Unternehmen Enertrag aus Brandenburg beteiligt. Das heißt aber nicht, dass der Hyphen-Konzern seinen Wasserstoff aus Namibia nur nach Deutschland liefern wird. Staatssekretär Michael Kellner aus dem Bundeswirtschaftsministerium.
Dieses Projekt wird Wasserstoff für den Weltmarkt produzieren. Also sozusagen, es können genauso Käufer aus Asien oder aus anderen europäischen Ländern bekommen. Aber für eine globale Energiewende brauchen wir ja Wasserstoffprodukte, die auch Öl und Gas ersetzen. Und deswegen ist es gut, wenn es da vorankommt. Bietet eine riesige Chance für Namibia und bietet eine riesige Chance fürs Klima. Und ein deutsches Unternehmen ist mit dran beteiligt. Das ist schon eine tolle Sache.
Allerdings gibt es noch eine ganze Reihe offener Fragen. Zum Beispiel, wo die nötigen Fachkräfte herkommen sollen. Oder wie der Transport des grünen Wasserstoffs von Lüderitz nach Europa organisiert wird und ob sich das Ganze überhaupt rechnet. Außerdem hat der Bau der Produktionsanlage noch gar nicht begonnen. Naturschützer sehen das Vorhaben kritisch, weil das Projekt in einem Nationalpark entstehen soll und der Hafen von Lüderitz erweitert werden muss, wodurch seltene Pflanzen und Tiere bedroht sein könnten. Vertreter der Herero und der Nama, deren Vorfahren während der deutschen Kolonialzeit in Namibia Opfer eines Völkermordes geworden sind, befürchten, dass die Gedenkstätte auf der Halbinsel Shark Island in Mitleidenschaft gezogen wird. Die namibische Regierung verweist deshalb darauf, dass mit den Arbeiten erst nach einer ausführlichen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung angefangen wird. Schließlich, so heißt es zur Begründung, ist der Naturschutz in der Verfassung des Landes festgeschrieben. Bis der erste Wasserstoff in der namibischen Wüste hergestellt und Richtung Norden verschifft werden kann, wird es also noch eine ganze Zeit dauern.
Über die Wasserstoffkonferenz in Windhoek, Stefan Überbach. Und wir schalten in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle und schauen nochmal auf Volkswagen und den Sparkurs. Darüber haben wir ja schon zu Beginn der Sendung gesprochen. Der hat ja auch die Politik aufgeschreckt. Wie besorgt ist man denn an der Börse um VW?
Man ist ziemlich besorgt, wenn von Europas größtem Autobauer solche Signale ausgehen. Der Kahlschlag bei VW könnte auch erst der Anfang sein, mutmaßen einige hier im Börsensaal. Man sieht ja jetzt schon, Automobilzulieferer haben zu kämpfen. Stellenabbau in großem Stil, beispielsweise beim Technologiekonzern ZF. Continental ist dabei, sich neu aufzustellen, und das sind nur zwei Beispiele von vielen. Die angekündigten Maßnahmen sind zunächst auf große Zustimmung gestoßen. In einer ersten Reaktion gestern der Aktienkurs deutlich im Plus. VW-Aktien zeitweise Spitzenreiter im DAX. VW habe viele Probleme, auch viele hausgemachte Probleme, meint ein Händler. Und deswegen ist es richtig, in solch einer Situation auf die Kosten zu schauen. Lob kommt auch von Ökonomenseite. Die angekündigten Maßnahmen seien längst überfällig, um eine Trendwende einzuleiten und um eine Krise zu verhindern, sagt beispielsweise Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, und Stefan Pratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach spricht von einem Weckruf ohne einschneidende Maßnahmen, drohe Volkswagen in einigen Jahren zum Sanierungsfall zu werden. Die Politik haben sie angesprochen. Morgen dann Betriebsversammlung bei VW, um über die angekündigten Sparmaßnahmen zu diskutieren. Betriebsrat und Gewerkschaften haben bereits erbitterten Widerstand angekündigt. Und die Aktien von VW heute mehr als 1% im Minus.
Und einen großen Knall gab es letzte Woche ja bei ThyssenKrupp und viele Rücktritte für Sigmar Gabel, den Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp Steel. Ist jetzt schon mal eine Nachfolgerin gefunden? Wer wird's?
Es ist Ilse Henne, keine Unbekannte. Die gebürtige Belgierin kam 1999 in den Konzern, ist seit diesem Jahr im Vorstand, leitet die ThyssenKrupp-Tochter Materials Services und ist verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit.
Schauen wir noch auf den DAX.
Der ist heute Morgen bis auf 18.990 Punkte gestiegen, ein neues Rekordhoch. Dann werden Gewinne mitgenommen, 18.744 Punkte, der aktuelle Stand beim DAX.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.